ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
Die sind Modi-nah, die unterstützen Modis Politik.
Gerade die wichtigen Geschichten, die kamen da nicht vor.
Ein Podcast von NDR Info.
Hallo und Namaste, schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind
Charlotte
und Peter. Und eigentlich, ehrlich gesagt, wollten wir gerade auf die Dachterrasse. Wir saßen auch oben ungefähr 3-4 Minuten. Dann haben wir erstens festgestellt, dass es zwar okay war mit der Temperatur, also nicht zu heiß. Wir haben jetzt Tage bis 37, 38 Grad schon, aber im Schatten geht's noch. Aber es war zu laut und zu windig. Also wir gönnen euch immer gerne auch die Atmosphäre im Hintergrund. Ich glaube, es ist immer was Schönes. Aber in dem Fall, glaube ich, wäre es ein bisschen zu viel gewesen, weil gerade viele Flugzeuge anfliegen auf den Flughafen genau über unser Studio und es außerdem ziemlich windig ist. Deshalb sitzen wir jetzt bei Charlotte im Büro.
Ja, das ist doch auch schön. Also ein windstilles Büro und hier können wir uns noch besser konzentrieren auf das, worüber wir heute sprechen wollen. Ne?
Genau, wir wollen heute mal über uns selber sprechen, über unseren Beruf, über Journalismus und Journalistinnen und Journalisten in Indien. Und das ist natürlich ein weites Feld, aber wir haben ja letzte Woche schon gesprochen über den Parteispendenskandal in Indien, die Electoral Bonds, also die Wahlanleihen, und die Tatsache, dass über Jahre hinweg Parteispenden anonym getätigt werden konnten und dass man jetzt eben sieht, dass es da Zusammenhänge gab zwischen Parteispenden und staatlichen Aufträgen für Unternehmen, zwischen Durchsuchungen bei Unternehmen und Unternehmen, die solche Wahlanleihen kaufen, sie an Parteien weitergeben und sich quasi freikaufen. Und dass da auch die regierenden Hindu-Nationalisten ziemlich weit vorne sind. Das ist ein sehr interessantes Thema und vor allen Dingen ist es interessant, wie hier drüber berichtet wurde.
Ja, man hätte ja angenommen, dass wirklich so ein Beben durchs Land geht, ein Riesenparteiskandal, weil eben klar wurde, wer hat wem was gespendet. Und man würde ja denken, dass alle Medien sich sofort da drauf stürzen und überall auf allen Plattformen berichtet wird. Dem war aber nicht so, ne? Also Peter, du hast das sehr verfolgt, auch gerade die Fernsehberichterstattung. Dem war aber nicht so, dass da konstant drüber berichtet wurde.
Genau, das war schon in den ersten Tagen, nachdem das bekannt wurde und nachdem die ersten Geschichten erzählt wurden, war im Fernsehen relativ wenig. Da wird über alle möglichen Geschichten berichtet. Ständig ist Breaking News und Breaking News sind dann irgendwelche Sachen. Dann hat irgendein Politiker irgendjemand anderen beleidigt. Dann ist irgendwo, ein Fahrrad umgefallen oder ein Sack Reis geplatzt. Ehrlich gesagt sind diese Breaking News, diese Fülle von Breaking News, die es tagsüber auch gibt, inzwischen kaum mehr zu ertragen, wenn man solche Nachrichtensender schaut. Aber gerade die wichtigen Geschichten, die kamen da nicht vor. Die kamen in diesen Fernsehsendern, in den großen Fernsehsendern, NDTV zum Beispiel heißt einer, India Today, News 18, das sind so die großen Sender. Man kann hier umschalten und die sind eigentlich relativ ähnlich, auch in den Geschichten, die die machen. Aber das kam kaum vor.
Wir können ja auch nochmal den Moment vielleicht nutzen und erzählen, wie denn eigentlich überhaupt die Medienlandschaft hier aussieht, ne, in Indien. Ich habe mir auch nochmal aktuelle Zahlen angeschaut. Also natürlich Indien, Riesenland und deswegen sind die Zahlen auch wirklich wieder so sehr gigantisch. Reporter ohne Grenzen, die haben aufgeführt, dass es in Indien 100.000 Zeitungen alleine gibt und 380 Nachrichten-Fernsehsender. Und also das sind nur die Fernsehsender. Insgesamt gibt es wohl 900 private Fernsehkanäle, aber eben davon sind 380 Nachrichtenkanäle. Das ist ja wieder so eine gigantische Zahl und natürlich muss man sich klar machen, da sind ein paar englischsprachige dabei, aber natürlich auch viele Fernsehsender auf Hindi und in all diesen anderen vielen Sprachen hier in Indien.
Genau, und diese Fernsehsender, die laufen halt unentwegt. Also wir selber verfolgen hier die englischsprachigen Programme. Aber natürlich gibt es eben auch viele landesweite Hindi-Programme, Fernsehsender, die die ganze Zeit nur Nachrichten senden. Und wir kennen das ja auch von uns. Wir kennen das von Nachrichtensendern bei uns in Deutschland oder auch von internationalen wie CNN. Und die müssen jeden Tag, den ganzen Tag ständig irgendwas bringen. Also die haben zwei Möglichkeiten, jede einzelne Geschichte groß aufblasen. und irgendwas draus machen und dann großen Durchsatz haben und dann verschiedene Geschichten über den Tag machen oder eine Geschichte, zwei, drei Geschichten groß machen und dann wiederholen. Ja, wir kennen das ja auch bei Nachrichtensendern bei uns, dass man eben irgendwie eine Stunde, zwei Stunden schaut und dann sagt man, okay, jetzt fängt es wieder vorne an. Und hier ist es eben so, ich habe den Eindruck, dass der Durchsatz sehr so hoch ist, weil sie eben auch viele kleine Sachen richtig breit treten. Und es gab letzte Woche beispielsweise einen Verkehrsunfall mit einem Bus. Da haben die den ganzen Tag drüber berichtet. Da gab es auch Tote und so. Aber es war trotzdem etwas, wo man sagt, ja, da ist ein Unfall passiert. Da gab es wahrscheinlich einen Schuldigen, einen Busfahrer, der nicht konzentriert war oder was weiß ich. Aber es war nichts, was man irgendwie aus 15 verschiedenen Perspektiven beleuchten musste. Das haben die aber trotzdem getan, damit sie irgendwas haben zum Senden. Und gerade da ist es spannend, dass man dann sieht, sowas wird ganz, ganz lange gemacht. Aber die vielen spannenden Geschichten aus diesem Parteispendenskandal, die finden sich in diesen Sendern nicht.
Es ist auch interessant, wenn man sich anschaut, worüber wird nicht berichtet, vor allem wenn man weiß, dass die Fernsehsender den reichsten Indern gehören. Also zum Beispiel Ambani ist ein großer Name, Adani, und die sind Modi nah, die unterstützen Modis Politik, und dann wird ganz schnell klar, wenn man auf den Inhalt guckt, worüber die Journalistinnen und Journalisten berichten, ist es eben nicht kritisch der aktuellen indischen Regierung gegenüber.
Ja, das sind Superreiche, die auch sehr von der Modi-Regierung profitieren, die sehr nah sind, die ihre Unternehmen auch sehr darauf ausrichten und deren Unternehmen eben sehr von der Gesetzgebung und Verhalten der Regierung profitieren und die im Gegenzug so ein bisschen so ein Weichzeichner über vieles legen. Es gibt Themen, die deutlich weniger konfrontativ berichtet werden. Es gibt Themen, die weniger vorkommen, so wie hinter so einer Milchglasscheibe, habe ich manchmal den Eindruck. Und das scheint mir sozusagen die Revanche dafür zu sein, dass die Regierung sehr unternehmensfreundlich ist. Und das hat man bei diesem Parteispendenskandal jetzt gesehen. Und man sieht es bis heute. Der ist nur noch Thema in kleineren Medien, aber in den Fernsehsendern sieht man kaum etwas. Das wäre etwas aus meiner journalistischen Einschätzung heraus, was man eigentlich von morgens bis abends machen könnte, weil es ist nicht eine Geschichte, es sind nicht zwei Geschichten, es sind auch nicht fünf oder zehn Geschichten, es sind zig Geschichten, die ganz unterschiedlich sind, die man erzählen könnte, aber die immer so ein gewisses Muster haben. Ja, da geht es um Korruption oder es geht im Prinzip um eine Art Erpressung eigentlich, dass Unternehmen sich anscheinend freigekauft haben von bestimmten Ermittlungen. Und das sind Themen, die in den Fernsehsendern kaum vorkommen. Und man muss klar sagen, die Fernsehsender sind die Medien, die die Masse der Menschen hier erreichen. Und das heißt, das Thema Parteispendenskandal ist durch die Berichterstattung der Massenmedien hier im Prinzip schon wieder nach hinten getreten.
Ja, und Reporter ohne Grenzen schreibt auch, als Adani NDTV gekauft hat 2022, damit war es vorbei mit der Vielfalt in der indischen Medienlandschaft, und NDTV galt immer lange noch als die letzte verbleibende kritische Stimme. Viele, vor allem kritische Journalistinnen und Journalisten, haben da gearbeitet, und das Traurige ist eben auch hier für unsere Kolleginnen und Kollegen, dass viele dann jetzt nicht mehr bei NDTV arbeiten und sich dann lieber selbstständig machen, auf eigenen YouTube-Kanälen, Interviews führen, kritisch berichten, aber das erreicht natürlich nicht so viele wie eben das Massenmedium Fernsehen.
Das ist etwas, was wir hier beobachten, dass bekannte Fernsehgesichter verschwinden, kritische Journalistinnen und Journalisten, die sagen, ich mache das nicht mehr mit, ich lasse mir nicht vorschreiben, was ich mache und wie ich etwas kommentiere, sondern ich gehe einfach weg. Also ich habe am vergangenen Freitag Ravish Kumar getroffen, ganz bekannter Fernsehjournalist, ehemaliger Fernsehjournalist eigentlich, weil es jetzt ein YouTuber ist. Der hat jetzt einen YouTube-Kanal mit vielen, vielen Followern und finanziert sich sozusagen durch diesen YouTube-Kanal, also die Werbung, die man dadurch bekommen kann, und kann dort relativ unzensiert arbeiten und kann dort seine Meinung kundtun, kann dort berichten auch, hat auch ein Team dahinter natürlich, das macht er nicht alleine. und hat gesagt, YouTube, das ist jetzt im Augenblick der Ort, wo wir eben noch relativ frei sprechen können.
Genau, also die einen Journalisten suchen sich eben das Medium, um weiter zu berichten. Und dann gibt's aber ja trotzdem noch einige kleine Redaktionen, die sich zusammengerottet haben und so ein bisschen wie die Gallier hier gegen alle Widerstände journalistisch investigativ arbeiten. Also zum Beispiel vorne mit dabei ist das Caravan Magazine oder die Kolleginnen und Kollegen von News Laundry. Und die haben sich ja schon sehr auch auf diesen Datensatz gestürzt und versuchen eben zu analysieren und zu veröffentlichen, was es für Verknüpfungen gibt im Zusammenhang mit diesem Parteispendenskandal.
Ja, für mich ist es fast so eine kleine Heldengeschichte des indischen Journalismus. Und es zeigt eben, dass Journalismus hier bis zum gewissen Maße hier auch noch funktioniert. Diese Medien, das sind kleine Medien, die vor allen Dingen durch Abos finanziert sind, die vor allen Dingen durch Spenden finanziert sind. Und die tatsächlich, als die Daten rauskamen, nachmittags um 17 Uhr, sich in Teams dran gesetzt haben, die ganze Nacht durchgearbeitet haben. Am nächsten Morgen waren auf News Laundry auf der Webseite schon die ersten Geschichten, die man lesen konnte. Und das machen die seither ganz wacker, ganz nachhaltig. Sie erzählen diese Geschichten und wenn ich dann die Geschichte lese, dann denke ich, hey, das ist super, super spannend, ja, was da alles passiert. Aber ich finde die nirgends anders. Ich finde die nicht in den Nachrichtensendern, in den großen, und ich finde die auch kaum bei den Zeitungen. Es gibt eine einzige Zeitung, die noch auch relativ wacker berichtet und auch investigativ arbeitet, ist der Indian Express. Interessanterweise übrigens eine Zeitung, mit der wir schon lange zusammenarbeiten. Wir heißt der Norddeutsche Rundfunk, von dem ich komme und von dem du ja auch kommst. Wir haben regelmäßig internationale Recherchen gehabt, Panama Papers zum Beispiel. Da war der Indian Express dabei. Der ist immer noch so, dass er doch relativ viel Kritisches berichtet, auch kritisch kommentiert oder kritische Kommentatoren zu Wort kommen lässt. Aber auch die stehen, glaube ich, unter großem Druck. Und man muss klar sagen, bei den Zeitungen ist das Prinzip ein anderes. Da geht es weniger um die Inhaber, sondern da geht es eher darum, dass diese Zeitungen sich über Anzeigen finanzieren und diese Anzeigen von der Regierung geschaltet werden. Eine Zeitung, wenn ich sie hier kaufe, unter der Woche kostet 10, 12 Cent. Das ist lächerlich. Die verdienen also gar nicht. Ein Abo, ein Zeitungsabo über das ganze Jahr kostet vielleicht 12 Euro. Das ganze Jahr, jeden Tag.
Ja, ich habe die Zahl gerade hier und laut Reporter ohne Grenzen gibt die Zentralregierung etwa 20 Millionen Euro aus für Werbungen in verschiedenen Printmedien. Und das sagt einem ja dann schon alles.
Genau. Und deshalb ist es so wichtig für diese Medien, die Regierung nicht zu verärgern. Und das merkt man eben auch in der Berichterstattung. Das merkt man bei einer India Times, das merkt man bei der Hindustan Times oder der Hindu zum Beispiel, um mal drei große Zeitungen zu nennen. Was die berichtet haben über diesen Parteispendenskandal, über diese Wahlanleihen, war richtig schwach.
Und da gibt es ja auch einen Ausdruck für, ne, für all diese Medien, die eher pro Modi berichten.
Genau, das sind Gaudi-Medien und Gaudi sind Schoßmedien. Also man würde sie eigentlich in Deutschen eher übersetzen mit Schoßhund-Medien. Ja? Das heißt, das sind Medien, die sehr gezähmt sind und die ja im Schoß von Narendra Modi sitzen.
Und wenn man all das hört, dann ist es, finde ich, umso mutiger, wenn man weiß, unter welchen Bedingungen diese Journalistinnen und Journalisten arbeiten, die eben trotz allem kritisch berichten, weil die müssen jederzeit auch mit einer Durchsuchung rechnen. Also es gab im vergangenen Jahr eine Durchsuchung bei News Laundry zum Beispiel. Das ist ja wie so ein Damoklesschwert, was permanent über ihnen hängt, dass sie nicht wissen, wann greift die Regierung zu und wann durchsucht sie unsere Handys und konfisziert vielleicht unsere Computer. Also das Thema Pressefreiheit ist hier ziemlich düster gerade.
Das ist tatsächlich ein Problem. So der große Schlag, der auch international wahrgenommen wurde, war vergangenes Jahr die Durchsuchung bei der BBC. Die BBC ist damals angegangen worden wegen Steuervergehen. Also sie hätten ihre Steuern nicht richtig gezahlt. Das war eine sehr große Durchsuchung, es waren mehrere, wo auch jeder festgesetzt wurde, der zu dem Zeitpunkt in den Redaktionsräumen war, wo auch die Handys von den Leuten konfisziert wurden. Nach außen hin ging es darum, festzustellen, ob die BBC alle ihre Verpflichtungen bei der Steuer erfüllt hat. Da gab es wohl auch Sachen, die waren nicht korrekt, haben wir inzwischen gehört. Aber das alles hatte doch ein deutliches Geschmäckle, weil die BBC nämlich kurz vorher einen Dokumentationsfilm veröffentlicht hat, der sich sehr kritisch mit dem Premierminister Narendra Modi auseinandergesetzt hat und seiner Rolle bei Pogromen vor 20 Jahren, damals im Bundesstaat Gujarat, damals war er dort Chief Minister, also Ministerpräsident. Und das hat der indischen Regierung gar nicht gefallen. Dieser Film durfte in Indien auch gar nicht gezeigt werden. Es gab auch Versuche, private Vorführungen von Studenten zum Beispiel zu verhindern. Und just einige Wochen später gab es die Durchsuchungen bei der BBC. Und ein Schelm, wer Böses dabei denkt.
Und es gibt auch immer wieder Berichte darüber, dass Journalistinnen und Journalisten vehement bei der Arbeit behindert werden. Sie werden kurzfristig festgenommen und dann damit schikaniert, dass sie immer wieder vor Gericht erscheinen müssen, dass sie teilweise auch einfach 2 Jahre im Gefängnis landen, ohne wirklich ein richtiges Verfahren zu bekommen. Und das sind all diese Gründe, warum Reporter ohne Grenzen Indien eben nochmal herabgestuft hat auf dem Index für die Pressefreiheit. Und von 180 Ländern liegt Indien jetzt auf Platz 161. Und es ist 11 Plätze nach hinten gerutscht. Und was mich so schockiert ist, dass Indien hinter Afghanistan, Somalia und Kolumbien liegt.
Ja, das ist ziemlich krass, muss ich sagen. Ja, beim Thema BBC, ich war ja am vergangenen Freitag bei einer Veranstaltung. Und zwar wurde da gefeiert die Gründung einer Firma namens Collective Newsroom. Und diese Firma Collective Newsroom macht künftig die Berichterstattung für die BBC aus Indien. Der Hintergrund ist der, dass die quasi ausgegliedert wurden aus der BBC und das Ganze jetzt eine rein indische Veranstaltung sozusagen ist, die Berichterstattung von hier. Das wurde bei der Veranstaltung übrigens nicht erklärt. Also wurde höchstens gesagt, ja, wir hatten im vergangenen Jahr Probleme mit rechtlicher Art und wir haben sehr viel mit Anwälten arbeiten müssen. Und das hat wohl den Hintergrund, um das Ganze klarer aufzustellen, klarer zu trennen und eben eine Berichterstattung der BBC aus Indien weiterhin möglich zu machen. Das war interessant. Die haben sehr gute Journalistinnen und Journalisten, die weiterhin für sie arbeiten. Aber man muss klar sagen, dass auch einige der Leute, die für die BBC gearbeitet haben, weggegangen sind.
Vielleicht ist das jetzt auch nochmal ein guter Moment, vielleicht auch zu erzählen, was wir hier von anderen Korrespondentinnen und Korrespondenten hören oder auch wie es uns bei der Arbeit hier geht, weil es ist schon so, dass wir inzwischen von einigen Fällen wissen, wo Kolleginnen und Kollegen von uns zum Beispiel erzählt haben, dass ihr Visum auf einmal nicht verlängert wurde und die jetzt tatsächlich Indien verlassen müssen.
Ja, ich würde, glaube ich, woanders noch ansetzen. Ich würde erstmal so einen kleinen Disclaimer bringen. Und zwar, wir wissen, wie wichtig es ist, hier fair zu berichten. Wir wissen, wie wichtig es ist, alle Seiten zu hören und darüber zu berichten. Und wir sind jetzt erstmal nicht hier, um zu urteilen, manchmal zu kommentieren, aber nicht zu urteilen. Und wir müssen auch immer schauen, wir sind Europäer, wir sind Deutsche, kommen hierher und haben vielleicht eben auch unsere Brille auf und verstehen manchmal Dinge nicht und verstehen sie erst, wenn wir uns länger damit beschäftigen, brauchen auch ein großes Maß an Empathie, um die Menschen hier zu verstehen, auch um die Politik hier zu verstehen, um zu verstehen, weshalb Menschen hier bestimmte Parteien wählen und weshalb sie eben eine bestimmte Richtung einfach unterstützen. Das ist sozusagen jetzt erstmal der Disclaimer. Trotzdem ist es so, dass wir immer mehr Bauchschmerzen haben. Ich glaube, da muss man mal offen drüber sprechen. Wir sehen, du hast es gesagt, in unserem Umfeld ausländische Journalistinnen und Journalisten, die plötzlich Probleme haben, wo es darum geht, dass sie nicht mehr hier arbeiten können als Journalisten. Das sind zum einen, das war jetzt die erste Gruppe, die OCI. OCI muss man sagen, es heißt Overseas Citizens of India. Das sind Menschen, das ist keine Staatsangehörigkeit, das sind Menschen, die aber eine Verbindung zu Indien haben. Das sind entweder Menschen, die aus indischen Familien stammen, also auch Migranten, die einen Pass inzwischen haben eines anderen Landes. Man muss dazu sagen, Indien erlaubt keine doppelte Staatsbürgerschaft. Oder es sind die Partner, die Ehepartner von Inderinnen oder Indern. Und diese Gruppe der OCIs, die haben Privilegien, die dürfen hier nach Indien kommen ohne Visum, die dürfen hier eigentlich in Indien arbeiten ohne Probleme. Sie brauchen kein Arbeitsvisum und solche Sachen und die haben noch weitere Vergünstigungen. Aber es wurde jetzt vor einiger Zeit eingeführt, dass OCIs eine Genehmigung brauchen, um hier als Journalisten arbeiten zu können. Und genau diese Gruppe, die hier als OCIs sind, ist diejenige, die jetzt inzwischen Schwierigkeiten hat. Und da geht es um Leute, die sehr kritisch über die Regierung und ihre Politik berichtet haben. Bei diesen Menschen gibt es Schwierigkeiten bei der Verlängerung ihrer Genehmigung. Und einige haben das Land jetzt auch verlassen, das ist öffentlich. Eine Französin, deren Fall ist hier auch durch die Presse gegangen, ist zurück nach Frankreich gegangen, weil sie zwar hier bleiben durfte, aber sie durfte hier nicht mehr als Journalistin arbeiten und konnte sich damit ihren Lebensunterhalt nicht mehr verdienen.
Ja, man hat ja einfach wirklich den Eindruck, dass die Behörden sehr genau darauf gucken, wie wir hier berichten.
Ja, den Eindruck habe ich auch und ich hatte neulich mal ein Gespräch im Außenministerium in der entsprechenden Abteilung und da habe ich das auch nochmal verstanden, weil wir, wie gesagt, mit unserem Blick daran gehen. Wir sagen, um es mal salopp zu sagen, jeder kriegt sein Fett weg. Wenn wir in Deutschland, wenn wir in Berlin arbeiten würden als politische Korrespondenten, dann würde einmal die Regierung was abkriegen, dann würde einmal die Opposition was abkriegen und so geht's hin und her. Ja, wir sind kritisch und wir äußern unsere Kritik auch offen. Hier in Indien ist es eher so, und das habe ich bei diesem Gespräch im Außenministerium erfahren, dass man so einteilt in positive Berichterstattung und negative Berichterstattung. Da wurde mir dann gesagt, ja, wir sind ja gewohnt, dass über Indien negativ berichtet wird. Dass von 10 Geschichten vielleicht 6 oder 7 negativ sind und der Rest nur positiv. Dann habe ich gesagt, ja, das ist für mich kein Kriterium, negativ oder positiv. Die Frage ist, ist es etwas, wo man sagt, da kommen alle zu Wort oder ist es einseitig? Und das ist, glaube ich, das, wie wir drauf schauen. Aber ich glaube, hier in Indien kommt das anders an. Und deshalb, glaube ich, sehen die unsere Berichterstattung auch so kritisch. Und die Frage ist ganz einfach, wie man damit umgeht. Ich glaube schon, dass man hier kritische Geschichten noch machen kann. Ich glaube aber auch, dass es manchmal, es kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wer darüber entscheidet, ob jemand da bleiben darf oder nicht, dass es manchmal und immer häufiger, muss man sagen, zu Fällen kommt, wo dann gesagt wird, den wollen wir nicht mehr oder die wollen wir nicht mehr. Und das, wenn ich da drauf schaue, da wurde mir dann auch gesagt, ja, da haben wir jemanden gehabt, der hat 10 Geschichten gemacht und alle 10 waren negativ. So. Für uns ist es einfach so, wir haben eine ganz andere Haltung, wie wir an Journalismus rangehen. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, eine Liebe für dieses Land hier, für Indien. Wir finden dieses Land toll, wir finden es faszinierend, wir finden es großartig, wir finden die Menschen großartig. Aber wir denken manchmal, ja, wir können hier auch so schreiben, so kritisieren, wie wir es gewohnt sind aus unserer Heimat, aus Deutschland. Und da stoßen wir dann an Grenzen.
Und das Interessante ist ja jetzt, wir stehen kurz vor der Wahl. Wir nehmen den Podcast jetzt gerade am Mittwoch auf. Also übermorgen beginnt die Wahl hier in Indien. Und es wird wirklich spannend zu sehen, wie sich hier auch die Strukturen, auch wie man berichten kann, hier weiterentwickeln.
Genau, und wir sind in einem Land, das sich rapide verändert. Den Eindruck habe ich ja schon vergangene Woche geschildert und es ist jeden Tag wieder so, dass ich denke, es passieren Dinge, also bei diesem Parteispendenskandal, beim Umgang mit der Opposition, beim Umgang auch mit Journalisten, die vielleicht vor 2, 3, 4, 5 Jahren noch nicht so in dieser Dichte passiert sind. So. Und deshalb habe ich auch so ein bisschen Bauchschmerzen, wie sich Indien entwickeln wird. Da schlagen so 2 Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich, das sieht alles ganz kritisch aus und was wird wohl sein nach den Wahlen, was wird wohl sein, wenn auch die BJP, die Hindu-Nationalisten, noch eine größere Mehrheit vielleicht sogar bekommen. Auf der anderen Seite denke ich, Indien hat schon viel mitgemacht. Indien ist irgendwie resilient. Und wenn wir da mal drauf kommen, weil wir sehen die Regierung, die das Land in eine Richtung treibt. Wir sehen aber zum Beispiel das oberste Gericht, das immer wieder Pflöcke einschlägt, das immer wieder sagt, hier, nein, das soll nicht in diese Richtung gehen. Hier müssen wir Einspruch einlegen. Parteispenden. Es gibt ja das oberste Gericht zum Beispiel, das hat den Parteispendenskandal öffentlich gemacht, beziehungsweise hat dafür gesorgt, dass der öffentlich wurde. Es gibt die kleinen Medien, die das machen. Es gibt eine Zivilgesellschaft mit NGOs, die sich drum kümmern. Und es gibt natürlich viele Inderinnen und Inder, die das auch kritisch sehen, in welche Richtung sich das Land entwickelt. Also insofern ist meine Hoffnung grundsätzlich, dass das Ganze, obwohl Dinge passieren, obwohl das mit den Fernsehsendern ist, obwohl die Zeitungen jetzt sehr zurückhaltend waren, dass sich der Journalismus in diesem Land wieder so ein bisschen berappelt und sich auch wieder auf seine ursprüngliche Aufgabe besinnt, eben kritisch zu berichten, auf Dinge zu schauen und nicht nur irgendwie Nebelkerzen zu werfen, wie ich jetzt inzwischen den Eindruck habe, mit irgendwelchen Sensationsgeschichten und da das Wirkliche nicht zu berichten.
Ja, das kann man wirklich nur hoffen, dass diese, wie es immer so schön heißt, diese vierte Säule der Demokratie, die Medien eben, dass die weiter so bestehen bleibt. Wir werden das Ganze ja weiter beobachten. Es bleibt weiter spannend hier während dieser riesigen Mammutwahl in Indien. Und wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns Anregungen schickt, Themenvorschläge und auch Hinweise rund um die Wahl in Indien. Und wir beide legen jetzt los, weil wir haben noch ein bisschen was zu tun vor dem Wahlbeginn, ne, Peter?
Genau, die E-Mail-Adresse müssen wir aber noch sagen, neudeli@ndr.de. Und ansonsten eilen wir jetzt zurück an unsere Schreibtische, weil es ziemlich viel zu tun gibt jetzt zur Wahlberichterstattung.
Ja, dann euch eine gute Woche und bis bald. Tschüss sagen für heute.
Peter.
Und Charlotte. Ciao.
Ciao.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
Hallo, ich bin Udo Schmidt, Host von Zwischen Hamburg und Haiti. In dem Podcast nehme ich dich mit auf eine Reise an die unterschiedlichsten Orte dieser Welt, von den bunten Straßen Brasiliens zur ruhigen Natur Norwegens. Es geht um echte Geschichten, vor allem um die Menschen, die wir treffen. Um einzigartige Erlebnisse, alltägliche Herausforderungen und das, was uns alle verbindet, die Liebe zum Reisen und das Interesse an anderen Kulturen. Na, neugierig geworden? Dann komm mit auf diese Reise. Zwischen Hamburg und Haiti findest du in der ARD Audiothek.